Extra Moment gewartet mal. Dankeschön. Super, alles parat. Fantastisch. Ist gut. Ich habe vor kurzem einen Brief bekommen, verbunden mit einer Einladung. Und im ersten Moment war ich wirklich ein bisschen schockiert, als ich den Brief erhalten habe und die Einladung dazu. Weil es heißt da drin, sehr geehrter Herr Dörpfeld, in diesem Jahr ist es viele Jahre her, dass Sie in der Kirche Dünn eingesegnet wurden. Und dieses Ereignis wollen wir in der Kirchgemeinde Dünn am Sonntag so und so viel feiern. Zu diesem Fest der Goldkonfirmation sind Sie und Ihre Angehörigen und Freunde herzlich eingeladen. Und wir erwarten Sie zu diesem Tag des Wiedersehens. Goldkonfirmation. 50 Jahre bin ich konfirmiert worden. Als ich einen Brief bekommen habe, ist mich wirklich im ersten Moment vollkommen getriggert, weil ich dachte, das stimmt nicht, das kann nicht sein. 50 Jahre, nie im Leben, nein. Und von meinem innerlichen Auge hatte ich dann auf einmal, wie ich klein war, so in diese Kirche dort gegangen bin, dachte ich, ja, Goldkonfirmation, das waren die Sonntage, wo die Rollatorenfraktion so reinrollte und das Kirchenschiff eroberte. Und jetzt bist du dazu eingeladen. Also das stimmt nicht, das kann nicht sein. In dem Schreiben bin ich ja auch gefragt worden, extra noch am Schluss, ob denn mein Konfirmationsspruch denn auch noch stimmt, den Sie notiert haben. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Der stimmt, der Vers. Ich habe dann relativ schnell meiner Frau gesagt, look, da fahre ich hin. Und sie haben mich dann zurückgefahren. Ja, was erwartest du davon denn? Es sind immerhin über 1100 Kilometer hin und zurück für einen Tag. Warum tut man sich sowas an? Das macht ja, warum fährt man dann hin? Aber irgendwie hatte ich das sentimentale Gefühl und dachte doch, ich möchte hingehen. Und ich will das irgendwie möglich machen und habe dann noch Predigten abgetauscht hier und alles Mögliche, um vielleicht den einen oder anderen von früher sogar zu sehen und mit denen in Gespräch zu kommen nach 50 Jahren. Manchmal habe ich wirklich 50 Jahre nicht gesehen. Ist ja irgendwas Komisches auch, oder? Wenn du Menschen triffst, die du 50 Jahre nicht gesehen hast oder 40 Jahre. So Klassentreffen. Ich war einmal auf einem Klassentreffen, wo ich eingeladen war. Und ich glaube, das reicht auch. Wirklich, nach dem Fest dachte ich, ja, das reicht. Ich hatte die eine oder andere hatte ich wesentlich attraktiver in Erinnerung. Und dann war ich doch wirklich ernüchtert, wie ich da war. Dachte, oje. Wahrscheinlich ist sie auch von mir, aber egal. Warum tut man sich das an, Menschen nach so und so vielen Jahren wieder mal zu sehen? Wie denn auch sei, ich bin an dem Sonntagmorgen dann dort in der Kirche gewesen. Wir haben uns vorher getroffen und wir hatten wirklich tolle Begegnungen an dem Tag. Manche habe ich 50 Jahre wirklich nicht mehr gesehen. Und es war ein bewegender Gottesdienst. Der jetzige Pfarrer, der ließ uns dann alle Goldkonfirmanden nach vorne kommen. Und wir mussten uns dann so im Halbkreis aufstellen. So, alle, die gekommen waren und gesagt haben, sie sind mit dabei. Und dann standen wir dort vorne und dann ging er zu jedem hin und überreichte ihm dann nochmal so einen Spruch eingerahmt, den Konfirmationsspruch, Ralf Dörpfeld, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Zur Erinnerung an den Tag der goldenen Konfirmation. Wir bekamen dann alle so eine, wie nennt man das eigentlich, Plakette oder sowas, auf jeden Fall hier so einen Raben. Und wir standen dort vorne und dann ist er zu jedem Einzelnen von uns hingegangen und hat jedem Einzelnen zu uns persönlich was gesagt. Und er kam zu mir und sagte, Herr Dörpfeld, was für ein kraftvolles Wort. Ich wünsche Ihnen von Herzen, Herr Dörpfeld, dass das, diese Kraft Gottes, Sie in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben fortwährend erleben. Gott segne Sie. Amen. Hinterher kam noch der Fotograf, wir stellten uns im Kreis auf und so. Ich habe sogar ein Bild davon, aber ich zeige es euch nicht. Nein, no way. Was für ein kraftvolles Wort. Ich fand ein wirklich bewegender Moment für mich, interessant. Und dieses Erlebnis erzählte ich kurz darauf einem alten Bekannten. Wir haben uns getroffen mit ein paar Ehepaaren im beschaulichen Lauwil, Oberbaselbiert. Und wir hatten uns zum Teil von denen uns lange nicht so gesehen und haben uns dort getroffen zum Raclette-Essen auf so einem Bauernhof, wo dann Fuchs und Hase sich noch gute Nacht sagen. Und ich erzählte ihm davon, ich komme gerade von einer Goldkonfirmation, ein paar Tage da, und dann habe ich ihm das erzählt mit Römer 1, Vers 16, und da sagte er mir Folgendes: Oh, dazu habe ich eine Geschichte. Und er fing an zu erzählen von einer Geschichte, wo sich um diesen Vers drum dreht. Jetzt vor einiger Zeit erzählte mir, ist er ins Ostdeutsche gefahren und hat dort einen Pfarrer besucht in der Uckermark. Muss man nicht kennen, die Frau Merkel kommt daher. In der Uckermark einen Pfarrer besucht, einen alten Pfarrer, und der ist mit ihm dann auf die Wiese gegangen, da wo er tätig war, einfach die grüne Wiese oben. Und dort oben stand eine Kirche, mitten auf der grünen Wiese. Und die Kirche heißt Kirchlein im Grünen. Das heißt so da. Und dann erzählt er mir, ich bin mit dem Pfarrer dort hingegangen und das war ein spezielles Erlebnis, sagt er. Ich gehe mit dem Pfarrer vor die Kirche rein und dann hat er so ein Pendel dabei. Und steht am Eingang und lauft dann durch die Kirche und du sollst es nicht glauben, sagt er, das Pendel schlug aus. Und blieb auch so. Also ich kann es eben nicht vormachen, das geht hier nicht. Weiß auch nicht. Er war vollkommen irgendwie fasziniert und sagte, und der Pfarrer lachte schon so schelmisch. Und ich ging mit ihm durch diese Kirche und mitten durch diese Kirche läuft wie so eine Kraftlinie und so weiter und die zeigt vorne auf den Altar hin. Und in dem Altar ist eine alte Inschrift drin. Vor ungefähr im 1700, die Hugenotten haben dort an dem Ort eine Kirche errichtet. Vor über 1000 Jahren haben Slawener zum allerersten Mal gesiedelt. Immer in dem Wissen, das ist ein spezieller Ort. Und die Hugenotten haben an dem speziellen Ort dann die Kirche hingestellt und haben vorne in diesen Altarraum, an dem wo gepredigt wurde, reingeschrieben, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und er sagte zu mir, und der Professor für ein Neues Testament in Deutschland sagte, das ist es. Das Evangelium ist eine Quelle von Kraft. Und das wussten die Hugenotten damals schon. Und haben darauf hingewiesen, das ist eine Kraftquelle. Das Evangelium ist nicht einfach ein gutes Überzeugtsein von einer guten Theologie, ein paar moralische, anständige Gedanken und so weiter. Das Evangelium ist eine Kraft. Und die Story erzählte mir. Und wir sagten beide, ja, das ist es. Es ist nicht einfach ein paar gute Gedanken nur, die nur Sinn machen. Und eine feine, ausgeklügelte Theologie, die stimmig ist irgendwo. Und ein paar Selbsthilfetipps fürs Leben. Sondern Evangelium ist eine Kraft, die Menschen errettet, verändert. Und es ist die Kraft Gottes, die wirklich was macht. Und nicht irgendwas anderes. Aber egal mit welchen Leitern und Pastoren, die ich in den letzten halben Jahr oder bis vor der Pandemie immer wieder mal gesprochen habe, ist immer wieder dasselbe Thema, wo irgendwann aufkommt, ist, irgendwie steckt Kirche und viele Christen auch in unserem Westeuropa scheinbar in der Krise. Wenig Kraft, mehr Krise. In den letzten 10 Jahren, kann man nachweisen, hat sich das Beteiligungsverhalten in der Kirche in Westeuropa bis hin Nordamerika, Teil Südamerika, dramatisch verändert. Dramatisch verändert. Leute, lueg mal, und Corona hat das wie nochmal wie beschleunigt und gesagt, ist egal, es betrifft alle Kirchen auch, uns als ICF. Die einen sind mehr oder weniger betroffen. Menschen, wo irgendwo sagen, ja, ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht für mich, so in der Kirche dabei, in so einer Gemeinschaft dabei zu sein. Aber es ist nicht nur eine Frage, ob ich dabei sein will, sondern auch wie so eine Motivationskrise. Viele Leute, die sogar wahnsinnig engagiert sind, sagen immer wieder, hey, ist doch echte Pflichttermin, das muss ich machen, das muss ich machen. Und wenig von diesem intrinsischen Motivation, wo innen drin irgendwo so ein Feuer brennt, wo man sagt, hey, doch, ich möchte wirklich einen Unterschied machen. Und nicht sehr wenige berichten davon und sagen, irgendwo hat es wie eine Inhaltskrise. Ich war vor ein, zwei Wochen mit dem ganzen Team an Leuten zusammen, die nicht hier aus unserer Kirche. Und auf einmal sagt ein, zwei davon, hey, das mit dem Jesus, mit dem Kreuz, mit dem Blut, hey, ich habe da keine Ahnung mehr von. Und die Leute machen, die sind seit zig Jahren Jesus nachfolge und sage, irgendwie ist mir das wie abhanden gekommen, ich weiß auch nicht. Es macht momentan so wenig Sinn für mich, der Inhalt. Es muss wie nochmal neu irgendwas in mein Leben hineinkommen. Eine ganze Truppe von Leuten, die wirklich engagiert unterwegs ist. Anstatt Kraft ist eher Krise. Und wie man immer, was man noch hinzufügen könnte, ich glaube, es ist wie so eine Art Energiekrise. Hat nichts mit Strom, nichts mit Öl, nichts mit Gas zu tun, sondern eine Energiekrise, wo sicherlich hier in unseren Zonen, wo wir wohnen, viele Leute diese Kraft Gottes nicht wirklich erleben. Obwohl das ein Markenzeichen war in der Entstehung von der Christenheit. 34 Stellen im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass die Energie Gottes den Menschen wirklich befähigt, energetisiert, wirklich Kraft gibt, einen Unterschied zu machen in ihrem eigenen Leben, in ihrem Alltag. Leute, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, und das machen wir jetzt in der ganzen Serie, auf verschiedenste Art und Weise, dann kommst du früher oder später immer an dieses Bild auch vom Feuer. Immer erst irgendwo dieses Bild vom Feuer wird erwähnt. Schon ganz am Anfang, bei der Initialzündung, bei dieser Jesusbewegung, an Pfingsten wird davon erzählt. Nachdem Jesus diesen grausamen Tod gestorben ist und nach 3 Tagen Verzweiflung und seinen Nachfolger dann endlich Jesus wieder treffen und er sie dann vorbereitet und sagt, wartet Leute, wartet hier in Jerusalem, bis der Geist Gottes kommt und die Kraft euch erfüllen wird. Und das passiert an Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Und plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Und dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und das ist ein Bericht hier von der Stunde Null der Kirche und der Heilige Geist im Kommen wird wie mit dem Feuer verglichen, das irgendwie auf die verdatterten Jünger runterkommt. Es wird ein Feuer angemacht, als ultimatives Zeichen. Wow. Nur einmal fing es an zu brennen. Die Bilder, wenn man in eine Kunstgeschichte so mit hineinschaut, die haben wir ein paar Mal zusammengestellt, auch unser Serienbild, wenn man die sieht, dann sind die an sich äußerst harmlos, diese Feuersachen. Das ist eher so ein Bild von einer Fehlzündung. So, anstatt von so einem Brausen, von Macht, so, jo, eben wie dieses Feuerzeug hier, drückst 10-mal drauf und dann denkst du einfach, irgendwann kommt es dann auch mal, dieses Feuer. Aber der Text lässt keinen Zweifel daran, ihr Lieben, lässt null Zweifel daran, dass das wirklich ein eindrücklicher und explosiver Moment war, wo das Feuer als Symbol vom Heiligen Geist in die Menschen hineinkam. Und das hat sich ausgebreitet über Wochen, Monate, Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende. Millionen und Milliarden Menschen sind irgendwann davon ergriffen worden, von diesem Feuer vom Heiligen Geist. Und das machte aus dieser harmlosen Jüngertruppe wirklich so eine revolutionäre und auch eine kraftvolle Bewegung. Es war kein zerstörerisches Feuer, sondern wirklich ein Feuer von der Leidenschaft, das jeden Einzelnen dort irgendwie ergriff. Und das liebe ich an der Beschreibung, an der Genauigkeit von dem Text. Ich lese es nochmal. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und da heißt es eben nicht, der Geist Gottes, dieses Feuer, erfüllte die erste Reihe. Oder die Profis von den Nachfolgern von Jesus. Heißt eben nicht, es erfüllte die besonders gut reden könnte. Micha, oder sind eine Frau, oder der Karl, das ist, die können Gitarre spielen, da war der Geist Gottes sofort bei ihnen. Nein, der Geist Gottes erfüllte jeden Einzelnen, nicht nur die Speziellen, nicht nur die Profi-Nachfolger. Und deswegen sagte Petrus später, wenn er aufsteht und sagt, das ist die Verheißung aus dem Alten Testament, aus Joel, der Geist Gottes wird alle erfüllen. Und das liebe ich an Kirche, sie ist eine Volksbewegung. Es ist eine Volksbewegung bis heute. Und keiner sitzt hier drin, und lass mich doch mal festhalten, hier drin oder online, wenn du dabei bist. Keiner ist hier, wo der Geist Gottes anschaut oder vorbeigeht und sich dann fragt, was soll ich mit dem nur anfangen? Also bei dir, keine Ahnung, da fällt jede Fantasie raus. Keiner hier drin. Zu jedem Einzelnen wird der Geist Gottes erfüllen und sagen, hey, du bist ein wertvoller, wichtiger, begabter Persönlichkeit. Du machst einen Unterschied im Reich Gottes. Alle wurden erfüllt. Das wird ausdrücklich hier eben erwähnt. Und doch, wie passt das zusammen mit der Krise, mit dem, was viele Kirchen und auch Christen momentan erleben? Dass das Feuer irgendwann mal anfängt zu flackern und irgendwann anfängt kleiner zu werden und vielleicht sogar ausgeht. Und das ist ein Phänomen, wo in der Bibel auch schon beschrieben wird. Und Paulus schreibt es einem seiner Nachfolger, Timotheus, im 2. Timotheus, einen Brief an ihn. Er sagt darin, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott in dir Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Oder wörtlich heißt es da, entfache die Gabe. Lass die Gabe wieder aufleben, aufflackern, der Geist, den der Geist Gottes in dich hineingelegt hat. Entfache wieder die Gabe. Und dahinter steht ganz einfach das Bild, dass es offensichtlich geschehen kann, dass der Docht auf einmal ausgeht. Und es noch ein bisschen räuchelt eine Zeit lang. Und das verzieht sich dann auch und dann glimmt nur noch ein ganz klein bisschen. Und dann ist von der Kraft Gottes, von der Energie, fast nichts mehr zu spüren oder zu sehen und zu erleben. Und der Paulus ruft dem Timotheus so, hey, lass das wieder neu, zünd das wieder an. Lass das nicht einfach ausgehen in deinem Leben, mach das wieder lebendig. Es kann tatsächlich wieder lebendig werden. Er macht ihm wie Hoffnung und sagt, look, aus dem lodernden, glimmenden Docht kann wieder echt ein Feuer werden. Aus dem kraftlosen und sehr saftlosen Nachfolge kann ein energetisches, kraftvolles Nachfolge wieder werden. Und gib dich nicht damit zufrieden, Timotheus. Zünd das wieder an. Zünd das wieder an. Aber bevor wir zu kommen zum Anzünden, was bringt es denn zum Erlöschen? Ich habe in Vorbereitung und nachgedacht, ich bin jetzt 39 Jahre im Wald, also als Pastor unterwegs und ich möchte ein paar Beobachtungen teilen, wo ich denke, das hat bei mir dazu geführt, dass die Flamme immer wieder mal ausgegangen ist und ich sehe das überall, in unserer Kirche, in anderen Kirchen, in unseren Landesteilen, wo wir auch hin sind, mal mehr, mal weniger. Und der eine Punkt, warum die Flamme anfängt vielleicht nur noch zu flackern und mit der Zeit nur noch zu glimmen ist, ich habe mal Gewöhnung genannt, Gewöhnung. Als wir als Familie das allererste Mal im Europapark waren unsere Kinder noch sehr klein, und dann haben wir uns da einen Tag mal hinbegeben und das war wirklich special moment. Du bist da reingegangen, wow, Euromaus und überall tolle Fahrgeschäfte und mega teuer, der Rucksack voll mit Brot und allem möglichen, damit wir es wirklich finanzieren können. Denn Achterbahn, Eurosat, der Burner schlechthin, so eine riesige Kugel da drauf, es geht rauf, runter und so weiter. Es war ein irres Erlebnis. Und das erste Mal auf einer Achterbahn fahren, dann kriegt man Adrenalin, der Blutdruck steigt und denkt, wow, und du schockelst in dem schwarzen Ding da drin hin und her und so weiter und so fort. Und dann fährst du die Achterbahn nochmal und nochmal und nochmal und dann sind wir als Familie nochmal in den Europapark gegangen, nochmal und nochmal und nochmal. Und mit der Zeit gehst du reingegangen, ah ja, der Euromaus, ja genau. Ah, das ist der eine Stand, ja, Batavia funktioniert gerade nicht, ist abgebrannt, ah, okay. So. Und du gewöhnst dich daran, an die großen Sensationen und so. Und wenn du 100-mal Achterbahn gefahren bist, dann ist das nicht mehr so der Burner. Dann weißt du, der Blue Fire macht eine Geschwindigkeit am Anfang, das ist wirklich toll. Und dann geht's ruf und dann runter, ja, dann fährst du nochmal und dann nochmal. Und irgendwann denkst du, ja, jetzt haben wir es gesehen. Wir wissen ja, was kommt. Deswegen baut der Europapark dauernd neue Fahrgeschäfte. Da muss ja irgendwas Neues herkommen. Gewöhnung. Leute, und dasselbe kann dir auch in der Kirche, in deiner Nachfolge passieren. Als ich das erste Mal ins ICF gegangen bin, wieder mit der Familie, wir sind nach Zürich gefahren, das war alte Börse, oder? Ja, alte Börse. Wir sind dahin gefahren und wir waren schon in der Kirche engagiert und wir waren wirklich jetzt nicht Lahmärschen, nein, wir haben auch Gas gegeben, aber das war energetisch, sage ich euch, das war der Burner da. Da gesagt, ICF, viele junge Leute und richtige Energie gespürt da drin. Es war außergewöhnlich. Das erste Mal eine Christmas Celebration, Gundeli für mich, wo ich noch gar nicht im ICF war. Wow, was für irre Ideen haben die und welche Sachen und so weiter. Wirklich toll. Aber mit der Zeit, sage ich euch, wird das auch gewöhnlich und selbstverständlich. Und ich rede als einer, der ja schon lange dabei ist hier und viele kennen das vielleicht, sogar weil sie noch länger dabei sind. Man wird irgendwann mal Teil vom Gemeindebetrieb und der Reiz von dem Besonderen und Neuen verblasst. Und dann ist man Sonntag für Sonntag wegen mir irgendwo in der Kirche dabei und dann gewöhnt man sich daran. Und noch verrückter, und irgendwann fallen dir auch Dinge auf, die findest du gar nicht so gut. Und ich weiß das sehr gut, bin mit meiner Frau heimgefahren oder mit anderen heim, und dann auf einmal fange ich an zu klönen und sage, ja, ich weiß auch nicht, heute war irgendwie der Wurm drin. Ne? Ja, weil der Schlagzeuger hat sich verspielt, keine Ahnung, was der heute Morgen geraucht hat, ich weiß auch nicht. Und der MC, der stand da vorne, der wusste auch nicht richtig, was soll er ansagen oder nicht ansagen und wann soll er auf der Bühne, wann soll er nicht auf der Bühne, war irgendwie eigentlich. Und dann haben sie wieder dieses Lied gespielt. Dieses eine Lied, das geht mir so auf die Keks, ehrlich. Immer dieses Lied, immer wenn ich da bin und wenn ich dann, ja, und der Kaffee, warst du auch an der Bar, lauwarm. Weiß auch nicht, was mit denen an dem Sonntag los war. Die Predigt, die war gut. Ja, mich ja gehalten, aber ansonsten, irgendwie hätte ich es dann. Mitarbeit, irgendwo dabei sein, täglich in der Bibel lesen und so weiter, bewahrt dich nicht automatisch vor dem Effekt, von so einem Gewöhnungseffekt, wo es dir anfängt auf einmal zu nerven und wo das Flämmli auf einmal kleiner wird. Aber zweites, Ernüchterung. Nach Gewöhnung kommt eine Ernüchterung. Das ist das, wenn man jetzt in der Metapher von der Achterbahn weiterdenkt. Du bist da 5-mal Achterbahn gefahren, 20-mal da gewesen. Und dann merkst du auf einmal, jetzt stößt du sogar einen Kopf. Hast du irgendwo einen Kopf angeschlagen? Oder ein Mitarbeiter war so unfreundlich zu dir und hätte dich noch niemals richtig angeschaut, wieder rein und die Bügel nicht richtig zugemacht. Und dann hockst du auf der Achterbahn drauf und denkst einfach, was soll das? Was soll das? Und du nervst dich an sich nur auf diese Schießachterbahn, fragst dich, warum alle anderen schreien und johlen und denkst einfach, so ein Kack hier überhaupt und so weiter. Und das ist viel schlimmer wie Gewöhnung, dass man irgendwann ernüchtert ist und vielleicht sogar verletzt ist und merkt, hey, wow, das tut mir manchmal gar nicht gut. Und gerade diejenigen, die engagiert irgendwo mit dabei sind, gerade denen passiert das denn, die mit Herzblut dabei sind, ihr Geld hineingeben, Zeit hineingeben und sich dann allmählich fragen, das hätte ich auch gut anders irgendwo investieren können. Und dann wird man noch ausgerechnet blöd von irgendeinem angemacht. Oder du triffst einen Pastor in der Stadt und der weiß noch niemals deinen Namen. Dann denkst du, Alter, hey, der ist angestellt dafür, der sollte mich kennen. Mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Minimum Schuhgröße. Also bitte, der wird bezahlt. Und dann kommt ein Effekt von Ernüchterung, wo du denkst, hey, und die Liste der Frustrationen und Enttäuschungen wird länger und unendlicher und mit der Zeit geht es Flämmli auf einmal aus. Leute, und Kirche und gemeinschaftliche Nachfolge von Jesus ist ein hervorragender Ort, enttäuscht zu werden. Es ist ein hervorragender Ort. Und wenn du es ein Jahr schaffst, im ICF mal nicht enttäuscht zu werden, dann machst du irgendwas falsch. Das garantiere ich dir. Du in einem Jahr das schaffst und das schafft man bei uns. Dass irgendeiner dich blöd anmacht, irgendeiner sich ärgert, irgendeiner was Doofes sagt oder ich deinen Namen nicht weiß. Und manche ziehen sich zurück, auch in ihrem Glauben zurück und schalten das auf so eine homöopathische Dosis, so mikroskopische Dosen, wo man noch irgendwo mit diesem Jesus vielleicht unterwegs ist. Und die Flamme geht auch einmal aus. Und das Letzte ist vielleicht das Unheimlichste, es ist Überforderung. Das dann, wenn die Achterbahn zum Hamsterrad wird. Wenn du nur am Rennen bist und es hinterher nur noch Kraft kostet. Und das ist ein unheimliches Phänomen. Und ich kenne das von mir selbst, dass Dinge, die einem Freude gemacht haben, wo man gern gemacht hat, mit der Zeit nur noch Kraft kosten und nur noch kaputt machen. Und ich kenne das sicherlich aus manchen Phasen in meinem Leben, auch aus der Phase als Superpastor, wo man keinen verlieren will, alles recht machen will, möglichst alle überraschen möchte, immer gut drauf ist. Und irgendwann merkt sich, ja, das ist an sich, das hilft nicht. Und ich kenne Gespräche beim Seelsorger oder mit Freunden, wo ich gesagt habe, Glück, irgendwo ein Regal auffüllen ist eine gute Alternative. Eine sehr gute Alternative. Regale können nicht sprechen. und schauen dich auch in der Regel nur leer an und du füllst sie. Etliche meiner Kollegen, wo ich studiert habe, haben tatsächlich aus diesem Pastorenjob, aus Kirchenjob aufgehört, wegen einer Energiekrise. Weil die Flamme einfach nicht mehr angegangen ist. Irgendwo hat es nur noch Kraft gekostet. Und Dinge, die früher begeistert haben, machen einem momentan wird zu einer bitteren Pflicht. Look, wie kann das Feuer wieder neu entfacht werden? Manchmal gar nicht so einfach. Nicht mit dem Feuerzeug. Auch nicht mit dem Streichholz. Ihr merkt, es ist eine Metapher. Es ist manchmal schwer, sogar so ein Ding wieder anzukriegen. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass die Flamme wieder angeht bei dir. Und heute ist ein guter Tag. Wie kommt neue Energie in unser Leben? Look, es ist wichtig, glaube ich, dass wir uns bewusst machen, dass Gott immer bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht persönlich sehen oder erfahren. Und wir sollten unser Herzen, unsere Augen wirklich aufmachen, um seine Gegenwart wahrzunehmen und zu begegnen. Und ich möchte dich bewusst an dem Sonntag ermutigen, Zeit mit Gott zu suchen und auf ihn zu hören. Nimm dir Zeit für so ein stilles Gebet, die eine Beziehung zu Gott wirklich zu vertiefen. Und vertrau darauf. Vertrau darauf, dass Gott bei dir sein wird und dich führt. Stimmt, oder? Ein paar nicken. Stimmt? Natürlich stimmt das. Stammt nicht von mir, übrigens. Ich habe es einfach so abgelesen. Es stammt von ChatGPT. Du kannst die ganze Predigt dort schreiben lassen. Musst du mal ausprobieren. Gibst ein paar Worte ein, so Kennsachen. Der ganze Teil stammt nur von ChatGPT. Warum habe ich das bewusst so jetzt hineingenommen? Look, ChatGPT tut ganz richtige, theologisch klare, einfache Dinge formulieren. Die sind stimmig, das stimmt, das ist nicht falsch, überhaupt nicht. Stimmt, kann man so sagen, irgendwie passt das noch und so weiter. Aber das Evangelium, Leute, ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von richtigen Aussagen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft. Es macht was in deinem Wesen, in deiner Seele, in deinem Geist, in deinem Denken, bis hin zu deinem Körper. Das Evangelium ist eine Kraftquelle, nicht einfach eine Überzeugung von guten Aussprüchen. Und deswegen möchte ich zum Schluss euch ein paar Punkte mitgeben, wo ich glaube, wo wir Kraft Gottes in unserem Alltag erleben können und aufmerksam darauf werden. Und der erste Punkt mag vielleicht überraschen, neue Geschichten. Erzählt euch Geschichten. Die Geschichte heute von der Person in Basel-Land, ich habe sie bewusst mit hineingenommen, weil, Leute, so positive Geschichten machen nur schwer ihre Runde. Alle negativen Geschichten gehen sofort weltweit. Wenn es irgendwas zu mäkeln gibt, wenn irgendwas Mühsames ist, es wird erzählt. Und ich möchte euch Mut machen, erzählt die guten Sachen. Erzählt die kleinen Sachen von eurem Leben. Erzählt das, wo irgendwo was passiert. Ihr schreibt Geschichte. Jeder von uns schreibt Geschichte. Lass uns aufmerksam sein auf die Dinge, wo Gott mit uns schreibt. Ich war in den letzten Wochen und Monaten auf 2 Beerdigungen. Und an beiden Beerdigungen, es sind traurige Anlässe, Menschen sind zu früh gegangen. An beiden Beerdigungen wurden Geschichten erzählt, die die Personen geschrieben haben, die dort verstorben sind. Und du wirst es nicht glauben, was für eine verrückten Geschichten dabei waren. Geschichten von Gastfreundschaft, da hat man den einen und anderen eingeladen. Da hatte man immer eine offene Tür. Die hat gehäkelt, hat dies und jenes und Step und Aber gemacht. Es wurden reihenweise Geschichten erzählt. Und später, wo wir zusammenstanden und zusammen aßen und miteinander redeten, wurden weitere Geschichten erzählt, wo die Person hinterlassen hat. Du hinterlässt Geschichten. Und deswegen schreib Geschichte, schreib sie bewusst. Ich habe die Predigt in Basel-Land gehalten und dann ist eine Person hinterher zu mir hingekommen und hat gesagt, Ralf, warst du auf der und der Beerdigung? Ja. Du, ganz verrückt, ganz verrückt. Meine Arbeitskollegin hat mich darauf angesprochen, dass in ihrem Haus einer verstorben ist. Und dann hätte ihr erzählt, wie die Familie damit umgegangen ist, was die miteinander gemacht haben. Das habe ich noch nie gehört. Das ist schon diesen Christenscheinbar oder so. Also mega beeindruckend. Das hat eine Arbeitskollegin, eine andere erzählt, die im ICF ist und sagt, dass der ganze Prozess hat sie wahnsinnig beeindruckt. Da ist mehr dahinter, da ist ja Kraft dahinter. Das ist nicht von dieser Welt, das kommt direkt von Gott. Leute, lasst uns Geschichten schreiben und vor allen Dingen erzählt sie. Erzählt sie. Haltet sie nicht für euch, ermutigt andere mit den kleinen Dingen, wo ihr im Alltag schreibt. Das zweite, neue Anfänge. Wenn du neue Geschichten schreiben willst, look, dann kommst du nicht drum herum, du musst alte Geschichten nochmal loslassen. Wir hatten vor kurzem einen Detox-Tag hier im ICF, so ein halber Tag, glaube ich. Und so viele alte Geschichten sind mal abgeschnitten worden und beendet worden. Und gesagt, nein, komm, das hört jetzt auf. Das ist eine Story, die begleitet mich schon ewig, aber ich möchte das loslassen. Ich möchte Altes loslassen, damit Neues in meinem Leben geschehen kann. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, so ein Treffen von einer WG, wo sie schon vor 30 Jahren mal zusammen war. Und auch eine Person war eingeladen. Und das Verrückte ist, die Person ist dann nicht gekommen. Und hat gesagt, ja, vor 30 Jahren in der WG, da ist das und das passiert. Nein, ich komme jetzt nicht zu dem WG-Treffen. 30 Jahre her! Du hast 30 Jahre Zeit, ein paar Dinge vielleicht einmal irgendwie loszulassen. Oder zu klären oder zum Detox-Tag zu gehen. Schleppt nicht länger mit dir um. Sonst entstehen keine neuen Geschichten. Und das Letzte ist vielleicht neue Prioritäten. Manchmal ist das Beste in so einer Phase, wenn man neu möchte, dass die Flamme wieder anfängt zu brennen im Leben. Da muss man vielleicht manchmal neue Prioritäten setzen. Wirklich neue Prioritäten. An dem Treffen in Lauwil haben wir so spontan über eine Frage ausgetauscht, oder das Ehepaar, was man so macht, wenn man älter wird. Also, was möchtest du eigentlich, dass das irgendwann, was man von dir noch erzählt, so, was soll so übrig bleiben? Wie möchtest du benannt werden? Was ist dir wichtig? Und ich habe so spontan darauf geantwortet, ja, ich glaube wirklich, ich möchte, dass die Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar ist. Wirklich, dass es eine Kraftquelle ist, nicht einfach eine gute Überzeugung. Wirklich als Kraftquelle. An der Goldkonfirmation sprach ich mit einem, der ist auch Pfarrer geworden, auch Pastor, so wie ich. Und wir haben so ausgetauscht. Das Verrückte, er hat sich ungefähr 2-3 Wochen vor mir bekehrt damals. Später, nach dieser Konfirmation, viele Jahre später. Und wir haben zusammen Hauskreise gegründet und so weiter. Und wir haben wirklich so einen gemeinschaftlichen Weg gemacht. Und er ist dann in Deutschland irgendwo Pastor geworden. Und dann berichtete er mir von sehr anstrengenden und schwierigen Jahren, die er hinter sich hat. Anstrengend und schwierig körperlich, sehr krank geworden. Corona hat ihm da auch noch mal einen draufgegeben. In der Ehe, im Beruf, wirklich schwierig. Wirklich schwierige Sachen. Er sagte, look, ich muss wirklich neue Prioritäten setzen. Komplett neue Prioritäten, damit das Feuer wieder angeht. Und es fängt so an, ein bisschen zu brennen bei ihm wieder. Und macht ihm Hoffnung, sagt er, ich habe Dinge umstellen müssen. Aber radikal, es ging nicht mehr so. Als Pastor. Ein Bibellesen, der nur noch zum Zweck für eine Predigt wird. Look, ich weiß nicht, was bei dir vielleicht neu wieder anfangen muss zu brennen. Aber heute ist ein guter Tag, neue Prioritäten zu setzen. Ganz klein, du kannst zum Gebetsteam nachher gehen, kannst dich einfach für dich beten lassen, dass du vielleicht in den nächsten Wochen Prioritäten setzen kannst oder alte Geschichten loswirst, Mut hast, neue zu schreiben. Dann nutzt das Gebetsteam, wird da sein und wird Zeit für dich nehmen. Aber ich ermutige dich, lass das Licht, wenn es denn nur noch glimmt, du es wieder entfachen, so wie der Paulus und Timotheus sagt. Entfach das wieder. Da ist was da, wo Gott in dich hineingelegt hat. Und du allein wirst einen Unterschied damit machen. Ich lade euch ein, aufzustehen und ich bete noch mit uns. All ihr Geist, wir beten darum, dass wirklich diese Kraft, die Energie, wo die Bibel von spricht und wo Paulus uns das so lehrt und Jesus so verbreitet hat und die ganze Jesus-Bewegung bis heute noch kennzeichnet. Jesus, ich bete darum, dass diese Energie und Kraft in unserem persönlichen Leben und auch in unserem kirchlichen, gemeindlichen Leben noch größer wird. Laden dich ein, dass die Flamme noch heller wird und noch mehr davon zu sehen ist.